Wettbewerb in Frage. Eine Sendereihe im Rahmen des Forschungsprojekts SPACE, Spatial Competition and Economic Policies.
Folge 4. Hauptsache wettbewerbsfähig. Wettbewerb in und rund um die Europäische Union.
Also was Wettbewerbsfähigkeit ist, hängt immer sehr stark davon ab, was jetzt hier gerade im Wettbewerb steht.
Wir waren daran interessiert, wie dieses breite Konzept von Wettbewerb, was man ja auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen interpretieren kann, am Ende des Tages quantitativ gemessen wird.
Unter dem Thema Wettbewerb schreibt die Europäische Kommission auf ihrer Website hinsichtlich Ziele: Verbesserung des Verbraucherwohls und Förderung effizient funktionierender Märkte in der EU durch den Schutz des Wettbewerbs sowie Förderung der Wettbewerbskultur auf europäischer und globaler Ebene durch wettbewerbsfreundliche EU-Rechtsvorschriften und die Zusammenarbeit mit Wettbewerbsbehörden weltweit. Es gilt also, wettbewerbsfähig zu sein, zu bleiben oder zu werden. Egal ob am Weltmarkt oder im europäischen Binnenmarkt. Wie aber wird Wettbewerb und vor allem Wettbewerbsfähigkeit in der Europäischen Union gefasst? Darum geht es in der heutigen Folge. Lisa Buchner begrüßt Sie zur Sendereihe Wettbewerb in Frage. Kapitel 1: Der Wettbewerbsdiskurs in der EU.
Am Anfang habe ich mich dafür interessiert, welche Vorstellung von der Wirtschaft in der Europäischen Union da ist oder in der Europäischen Kommission genauer. Und das ist halt interessant, weil das sehr viel Aufschluss darauf gibt, wie Wirtschaftspolitik gemacht wird.
Laura Porak ist Dissertantin am Institut für die Gesamtanalyse der Wirtschaft an der Johannes Kepler Universität Linz und Teil des Forschungsprojekts SPACE. Um das, wie es Bob Jessop nennt, Economic Imaginary der Europäischen Kommission herauszuarbeiten, hat sie die Policy-Papiere und jährlichen Arbeitsprogramme der EU-Kommission zur Strategie Europa 2020 analysiert. Europa 2020 wurde 2010 als 10-jähriges Wirtschaftsprogramm der EU-Kommission eingeführt und stellt die Folgestrategie zum Lissabon-Prozess dar. Im Rahmen des Lissabon-Programms gab sich die Europäische Union explizit das Ziel, wettbewerbsfähigster Wirtschaftsraum zu werden. In der Strategie Europa 2020 stehen nun drei Prioritäten im Mittelpunkt. Ziel ist erstens ein intelligentes, also wissens- und innovationsbasiertes, zweitens nachhaltiges und drittens integratives Wachstum. Dabei scheint eine wettbewerbsfähige Wirtschaft Prämisse dieses Wachstums zu sein.
Akteure werden als Wettbewerber beschrieben, der Markt als competitive environment. Also es wird irgendwie immer sehr viel Wettbewerb konstruiert, aber nie wirklich gesagt, was Wettbewerb eigentlich ist.
Wettbewerb gilt als etwas, das positive Effekte auf die Wirtschaft und damit auf die Gesellschaft hat, aber auch als etwas, das alternativlos ist, erklärt Ökonomin Johanna Ratt hierzu in der zweiten Folge dieser Sendereihe, wo es um den Diskurs zu Wettbewerb in öffentlichen Medien ging. In dieser positiven bzw. alternativlosen Darstellung dient Wettbewerb der effizienten Allokation von Gütern und Ressourcen, sichert Arbeitsplätze und ist Preisfindungsmechanismus oder er fördert Innovation, schafft Investitionen und neue Beschäftigungsfelder. Was nun den Wettbewerb im Diskurs der Europäischen Kommission betrifft, beschreibt Laura Porak folgende Situation.
Dass es eben in Bezug auf Wettbewerb zwei unterschiedliche Positionen gibt, die die Europäische Kommission einnimmt. Und zwar eine in Bezug auf den Binnenmarkt und die andere als Akteur im Wettbewerb in Bezug auf den Weltmarkt. Und zwar in Bezug auf den Binnenmarkt versucht die Europäische Kommission sehr stark, diesen perfekten Wettbewerb herzustellen, also Rahmenbedingungen zu schaffen, die diesen Wettbewerb möglichst fair für alle Beteiligten machen.
Dies geschieht über das Wettbewerbsrecht, EU-Wettbewerbsvorschriften und entsprechende Institutionen wie die Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission. Zitat: Damit alle Unternehmen unter gerechten und fairen Bedingungen miteinander in Wettbewerb treten können und so die Funktionsweise der Märkte verbessert wird. Dies liegt im Interesse der Verbraucher, der Unternehmen und der europäischen Wirtschaft insgesamt. Zitat Ende, Website der Generaldirektion Wettbewerb.
Und das Zweite wäre dann eben so diese Position, dass die Europäische Kommission sich selbst als Akteur im Wettbewerb auf dem Weltmarkt wahrnimmt und dementsprechend auch handelt. Das heißt, es geht darum, Wettbewerbsvorteile zu sichern und auch auszubauen. Und da ist eben das höchste politische Ziel die Wettbewerbsfähigkeit.
In diesen zwei Ebenen des Wettbewerbs, im europäischen Binnenmarkt und im globalen Markt, ergibt sich eine mitunter ambivalente Rolle der EU.
Zwischen, wir wollen ein Vorbild sein, also ein ökonomisches Vorbild für andere Länder oder andere Regionen in der Welt, die sich diesen Binnenmarkt irgendwie abgucken können, Umwelt- und Sozialstandards und so durchsetzen. Und dann halt auch wieder so diese brachiale Rhetorik teilweise, das kann man nicht anders sagen, wo dann von Untergang gesprochen wird, wenn man nicht wettbewerbsfähig ist.
Zitat, Strategiepapier Europa 2020. Europa steht vor klaren und schwerwiegenden Entscheidungen. Entweder stellen wir uns gemeinsam der unmittelbaren Herausforderung des wirtschaftlichen Aufschwungs und auch den längerfristigen Problemen Globalisierung, Ressourcenknappheit, Alterung, damit wir die jüngsten Verluste ausgleichen, unsere Wettbewerbsfähigkeit zurückgewinnen, unsere Produktivität steigern und längerfristig dem Wohlstand in der Union den Weg bereiten, oder wir machen mit langsamen und weitgehend unkoordinierten Reformen weiter und riskieren dauerhafte Wohlstandseinbußen, ein schleppendes Wirtschaftswachstum mit der möglichen Folge hoher Arbeitslosenzahlen, sozialer Spannungen und relativer Bedeutungslosigkeit Europas auf der Weltbühne. Zitat Ende. Hier zeigt sich auch, so Laura Porak, dass die Beteiligung Europas im globalen Wettbewerb unhinterfragt ist. Europa kann nur gewinnen oder verlieren. Die starke Rhetorik hinsichtlich Wettbewerbsfähigkeit, ob diese nun Unternehmen oder Individuen im Wettbewerb mit anderen betrifft oder eben den EU-Raum selbst im globalen Wettbewerb, hängt auch wesentlich mit dem untersuchten Zeitrahmen zusammen. Europa 2020 ist gleich nach bzw. im Kontext der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 entstanden.
Es geht am Anfang stark um so, okay, wir haben Wirtschafts- und Finanzkrise, das ist eine Chance, aus der muss man irgendwie gestärkt herausgehen, erneuert herausgehen und hier Europa wieder neu positionieren am Weltmarkt. Dann gab es ja diese Staatsschuldenkrise und dann hat sich das irgendwie so gewandelt von die ganze Welt hat diese Wirtschafts- und Finanzkrise zu Europa hat jetzt diese Staatsschuldenkrise. Das ist jetzt eine Sache, die nur Europa betrifft. Und das ist jetzt wirklich ein Problem, weil damit haben wir einen Nachteil. Während die anderen sich schon erneuern können und dann kommen halt so Sachen wie Konkurrenten schlafen nicht, die entwickeln sich weiter und wir können da jetzt nicht mitmachen, weil wir gerade mit unseren Staatsschulden hier zu tun haben. Und dann geht es halt viel um Digitalisierung auch, also dass man da aufgrund von neuen Technologien im Wettbewerb steht und dass da irgendwie Europa nicht gut mitspielt. Das ist dann auch immer gleich als Krisenframe.
In diesem Krisendiskurs, wie ihn Laura Porak für die Europäische Kommission beschreibt, ergibt sich Wettbewerbsfähigkeit auch daraus, auf Krisen und veränderte Bedingungen schnell reagieren und sich relativ zu den anderen Wettbewerberinnen besser anpassen zu können. Digitalisierung, Währungsstabilität, technologische Fortschritte werden hier als wesentlich gesehen. Ebenso wird in den Strategiepapieren der EU-Kommission oft von der Weiterentwicklung von Schlüsseltechnologien und Investitionen in zukunftsträchtige Industrien gesprochen, um Europas Wettbewerbsfähigkeit, Führungsrolle und Autonomie zu fördern. Was Wettbewerbsvorteile bringt, ist aber auch wandelbar. Dies zeigt sich im Zusammenhang mit dem Nachhaltigkeitsdiskurs.
Da ist Europa allerdings im Gegensatz zur Digitalisierung ein Vorreiter. Und das wird halt sehr stark betont, wobei es früher hier ein klares Trade-off gab zwischen wir müssen Umwelt- und Sozialstandards durchsetzen und Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Und zuletzt ist es aber eigentlich so, dass dann Nachhaltigkeit in den Wettbewerbsvorteil umgedeutet wird.
Kapitel 2. Wettbewerbsfähig heißt jetzt konkret.
Und das hat uns interessiert, wie das theoretisch breite Konzept übersetzt wurde, implizit in quantitative Indikatoren.
Claudius Grebner ist Teil des Leitungsteams des Forschungsprojekts SPACE. Gemeinsam mit Theresa Hager ist er der Frage nachgegangen, wie das allgegenwärtige, aber nicht immer eindeutig definierte Konzept des Wettbewerbs und der Wettbewerbsfähigkeit gemessen wird und zwar im Kontext des europäischen Semesters. Das europäische Semester wurde 2010 in Reaktion auf die Wirtschafts- und Finanzkrise gegründet. Es dient als Rahmen zur Koordinierung der Finanz- und Wirtschaftspolitik aller europäischen Länder und zieht sich jährlich über mehrere Monate hinweg.
Im Rahmen von diesem europäischen Semester werden die Länder beurteilt und bekommen Vorgaben, wie sie ihre Wirtschaftspolitik gestalten sollten. Und da ist es natürlich interessant, weil auf der einen Seite ist Wettbewerbsfähigkeit eben ein Thema, was ganz, ganz wichtig ist im Diskurs in der Europäischen Union, in den Strategiepapieren der Europäischen Union, aber was nicht immer ganz klar definiert wird. Aber wenn ich das Ganze jetzt wirklich messen möchte, dann muss ich ja sozusagen die Karten auf den Tisch legen und irgendwie einen quantitativen Indikator am Ende zur Rate ziehen, um zu sagen, jetzt ein Land ist wettbewerbsfähiger geworden oder nicht.
Um dieses Wechselspiel zwischen theoretischem Entwurf der Wettbewerbsfähigkeit und quantitativer Anwendung zu untersuchen, haben sich Theresa Hager und Claudius Grebner zum einen die Strategiepapiere im europäischen Semester angeschaut und zum anderen auf die Suche nach Indikatoren in diesem europäischen Koordinierungsrahmen gemacht. Theresa Hager:
Im Rahmen des europäischen Semesters werden ganz viele verschiedene Strategiepapiere veröffentlicht. Da gibt es zum einen die Annual Sustainable Growth Strategy, die ist eigentlich so dieses erste Dokument, das veröffentlicht wird, chronologisch gesehen. Und da werden diese generellen Ziele festgelegt. Dann geht es hin zu einem Alert Mechanism Report, der legt dann fest, welche Länder sollten wir sie eigentlich genauer anschauen. Dann haben wir uns eben angeschaut, die Country Reports, die sind dann spezifisch zugeschnitten auf die einzelnen Länder. Und dann gibt es noch länderspezifische Recommendations, die dann nun mal genau eine Handlungsanweisung enthalten. In alle diese generellen Dokumente haben wir auf jeden Fall reingeschaut und haben vor allem unseren Fokus jetzt auf die Annual Sustainable Growth Strategy gelegt, weil die eben diesen Rahmen bildet. Also alles, was da drin steht, kann dann im Semester implementiert werden. Wenn man was anderes implementieren will und es steht da nicht drinnen, dann funktioniert das de facto nicht.
Genau, und daneben haben wir uns noch die Indikatoren in dem sogenannten Macroeconomics Imbalance Procedure angeguckt und dem Stability and Growth Pact. Das sind die Teile des Semesters, die tatsächlich auch rechtlich verbindlich sind, wo konkrete Indikatoren drinstehen, wo Schwellenwerte drin definiert sind und wo es für die Länder Konsequenzen hat bzw. haben kann, wenn sie diese Schwellenwerte nicht einhalten.
Der Stability and Growth Pact, Stabilitäts- und Wachstumspakt, achtet auf die Ausgeglichenheit des Staatshaushalts und die Einschränkung von Staatsschulden in den Mitgliedsländern. Das Macroeconomic Imbalance Procedure wurde 2011 infolge der Finanzkrise eingeführt und ist Teil der Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts. Es beinhaltet mit dem Warnmechanismusbericht, dem Alert Mechanism Report, derzeit 14 Hauptindikatoren und Schwellenwerte hinsichtlich Ungleichgewichte und der Wettbewerbsfähigkeit der Mitgliedstaaten. Geachtet wird unter anderem auf Leistungsbilanzdefizite oder Überschüsse, Auslandsvermögen und Exportmarktanteile, Lohnstückkosten, übermäßige Schulden, Arbeitslosenquote oder Immobilienpreise. Wird ein Land im Warnmechanismusbericht gelistet, folgt eine vertiefte Analyse. Bestätigt diese ein übermäßiges Ungleichgewicht, muss das betroffene Mitgliedsland einen Aktionsplan mit strukturpolitischen Maßnahmen sowie regelmäßige Berichte zum Fortschritt bei den vereinbarten Maßnahmen vorlegen. Bei Nichtdurchführung werden im schlimmsten Fall finanzielle Sanktionen verhängt. Welche Schlüsse ergeben sich nun aber aus einem Vergleich von diskursivem Konzept der Wettbewerbsfähigkeit und diesen angewandten quantitativen Messinstrumenten zur Kontrolle?
Durch diesen Übersetzungsschritt wird eben klar, welche Annahmen eigentlich getroffen werden, wenn man von einem Wettbewerbsfähigkeitskonzept ausgeht. Dieses Versteckte, das eben nicht offengelegt wird, weder in den generellen Strategiepapieren, nur wenn man sich nur die Indikatoren anschaut, das ist, glaube ich, extrem relevant, weil es eben sehr verknüpft ist mit verschiedenen Politikparadigmen.
Mit einem plastischen Beispiel. Man kann Wettbewerbsfähigkeit eher im Sinne verstehen, dass es darum geht, bestimmte Produkte möglichst günstig anzubieten. Dann geht es vor allem darum, billig herzustellen. Wenn man Wettbewerbsfähigkeit so versteht, folgen daraus Politikimplikationen, die die Lohnkosten drücken, die Löhne niedrig halten. Und dies den Unternehmen ermöglichen, zum Beispiel auf eine gute Infrastruktur zurückzugreifen und dadurch günstig herstellen zu können. Gleichzeitig gibt es auch die sogenannte technologische Wettbewerbsfähigkeit, wo man sagt, für viele Länder oder Firmen, da ist es gar nicht so relevant, zu welchem Preis sie ein Produkt anbieten. Es geht einfach darum, dass das Produkt möglichst komplex oder besonders hohe Qualität hat. Da geht es darum, dass sie vorher genügend technologisches Wissen akkumuliert haben, um auf diese technologische Art und Weise wettbewerbsfähig zu werden. Das kann man sich natürlich schon vorstellen, dass die Politikimplikationen, ob ich jetzt Kostenwettbewerbsfähigkeit verbessern möchte oder die technologische Wettbewerbsfähigkeit verbessern möchte, sehr, sehr unterschiedlich sind. Da waren wir halt eben dran interessiert, okay, was spielt für die Europäische Union da eine größere Rolle, was der beiden Aspekte wird gemessen und welche Politikimplikationen werden daraus dann eben auch abgeleitet.
Kapitel 3: Die Indikatoren und das Konzept der Wettbewerbsfähigkeit.
Konkret zu den Ergebnissen, zu denen wir gekommen sind, ist, dass diese Indikatoren, die im Rahmen von dem Macroeconomic Imbalance Procedure verwendet werden, messen vorwiegend Cost Competitiveness, also Kostenwettbewerbsfähigkeit. Und dazu noch messen sie die Unterschiede vom Land zu sich selbst. Das heißt, wir haben keinen Vergleichswert oder keine Vergleichsbasis zu den anderen europäischen Ländern, sondern es wird das Land mit sich selber verglichen.
Was den ersten Punkt betrifft, also den Fokus der Indikatoren auf Kosteneffizienz im Rahmen des europäischen Semesters, ergibt sich eine gewisse Diskrepanz zu den im Diskurs zur Wettbewerbsfähigkeit verbreiteten Ideen.
Gerade seit der neuen Kommission ist ja auch die ökologische Aspekte zumindest im Diskurs viel, viel wichtiger geworden. Und in einem von diesen Strategiepapieren, einem der zentralen Dokumente, wurde dieser Begriff der Competitive Sustainability, der eben Competition und Sustainability verbindet, neu geprägt sozusagen. Und da möchte man jetzt meinen, dass zum Aspekt der Wettbewerbsfähigkeit Nachhaltigkeitsüberlegungen eine viel größere Rolle spielen. Und in den generellen Strategiepapieren ist es auch tatsächlich so der Fall. Also da liest man ganz oft, dass die Produktion nachhaltig gestaltet werden muss, dass Energieverbrauch reduziert werden muss, um wettbewerbsfähiger zu werden. Wir haben aber das jetzt nicht gefunden, dass das konkret dieser Nachhaltigkeitsaspekt in den rechtlich verbindlichen Bereichen des europäischen Semesters gemessen wird.
Grund dafür, dass der Fokus der Messung nach wie vor auf Kostenwettbewerbsfähigkeit liegt, ist wohl auch, dass diese preisliche Wettbewerbsfähigkeit einfacher zu messen ist. Es gäbe aber durchaus alternative Indikatoren, so Claudius Grebner.
Es gibt diverse Maße, die unter diesem Label ökonomische Komplexität laufen. Da versucht man, die Wissensintensität einer Ökonomie zu quantifizieren. Das kann man machen über die Seltenheit der Produkte, die exportiert werden. Es gibt auch Maßzahlen für die Schwierigkeit von bestimmten Tätigkeiten, um ein bestimmtes Produkt herzustellen und wie anspruchsvoll sind die. Oder was auch viele Menschen machen, ist, dass sie Patentdaten verwenden. Und dementsprechend können die einem helfen, die technologische Fähigkeiten eines Landes zu messen. Man könnte auch ganz krude sagen, wir messen jetzt einfach nur die Investitionen in Forschung und Entwicklung.
Derartige Maße, die den Fokus auf Wettbewerbsfähigkeit aufgrund von technologischem Fortschritt oder auch Nachhaltigkeitsaspekte legen, spielen aber derzeit eben keine Rolle. Obwohl laut Forschung und auch Strategiepapieren gerade hierin ein Ziel für die EU liegen könnte.
Überhaupt ist es eigentlich sehr überraschend, dass die EU so einen großen Wert auf die preisliche Wettbewerbsfähigkeit legt. Denn es gibt schon recht viel empirische Forschung dazu, die zeigt, dass gerade Länder, die schon relativ reich sind, und dazu gehören ja de facto alle Länder, die irgendwie zur EU dazugehören, dass die am Weltmarkt vor allem über ihre technologische Wettbewerbsfähigkeit bestehen müssen. Denn technologisch anspruchsvolle Produkte sind Produkte, wo die Konsumentinnen nicht so stark auf Preisänderungen reagieren und wo es einfach wenig Anbieter gibt, weil einfach nur wenig Länder bzw. Firmen diese Fähigkeiten haben, diese Produkte herzustellen. Und das ist letztendlich das, was zentral ist für reichere Länder, denn de facto kann kein Land in der EU dauerhaft auf Kostenbasis konkurrieren. Dafür sind die Arbeits- und Umweltstandards, auch wenn man sie als zu gering erachtet, in der EU einfach zu hoch. Platt gesagt, in Tschechien wird man nicht preislich konkurrieren können mit Bangladesch und das möchte man wahrscheinlich auch nicht. Umso wichtiger ist es aber, dass halt solche Länder ihre technologischen Fähigkeiten aufbauen, um auf diese Art und Weise wettbewerbsfähig sind. Und vor dem Hintergrund überrascht es dann doch ein bisschen, dass eben diese Messung der preislichen Wettbewerbsfähigkeit so eine große Rolle spielt.
Neben diesem Fokus auf Kostenwettbewerbsfähigkeit in den Indikatoren ist eine weitere wichtige Erkenntnis, dass die Mitgliedstaaten zu sich selbst gemessen werden. Theresa Hager.
Es wird beispielsweise Österreich
2020 mit dem Österreich von 2019 verglichen. Und alle diese Indikatoren sind auf diesen Jahresvergleich aufgebaut. Und da ist einfach das Problem, dass man zwar dann schon sehen kann, hat sich das Land relativ zu sich selbst halt verbessert, aber de facto steht es halt nicht mit sich selbst im Wettbewerb, sondern es steht im Wettbewerb mit den anderen Ländern. Und deswegen ist es auch nicht besonders relevant, ob ich mich verbessert habe, weil es geht immer darum, ob ich mich umso mehr verbessert habe als alle anderen Länder.
Und genau diese Levelunterschiede zwischen den Ländern, die fallen da natürlich unter den Tisch, wenn man sich nur die Veränderungen der Wettbewerbsfähigkeit des einzelnen Landes über die Zeit anguckt. Und das ist potenziell schlecht, wenn man wirklich an der Konvergenz zwischen Ländern interessiert ist.
Konvergenz zwischen Ländern, die Angleichung von Levels der Wirtschaftsleistung und der Lebensstandards, ist ein wichtiger Aspekt der EU-Integration. Die EU hat es als eines ihrer zentralen Versprechen formuliert. Auf dem Weg dorthin gilt es auch, die unterschiedlichen institutionellen Ausprägungen und Geschichten der einzelnen Länder zu berücksichtigen. Die Messung der Wirtschaft mittels Indikatoren und daraus gezogene Empfehlungen für auf das Land zugeschnittene Maßnahmen sind hierbei wesentlich. Der Vergleich der Länder mit sich selbst über die Zeit hinweg und die stark auf preisliche Wettbewerbsfähigkeit fokussierenden Indikatoren dienen diesem Ziel der Konvergenz jedoch weniger. Theresa Hager.
Die EU kommt eben mit diesem großen Konvergenzversprechen. Das bedeutet, die EU verspricht, wenn ihr zu uns dazukommt, und das ist ja so diese Idee, oder warum Länder zur EU wollen, dann wird es euch besser gehen, vor allem in den Lebensstandards. Das heißt, ihr werdet euch angleichen an die reicheren Länder. Wenn man jetzt aber Wettbewerb so misst, wie die Kommission das macht, dann kriegt man nicht genau diese Unterschiede raus zwischen den Ländern, dass die Mitgliedstaaten in der EU unterschiedliche Entwicklungspfade haben und Entwicklungspfaden folgen. Und somit ist es auch nicht möglich, denen gescheite Empfehlungen zu geben, um eben zu dieser Konvergenz zu gelangen. Man vergleicht die Staaten praktisch auf einer falschen Ebene, um hinzukommen zu Politiken oder Politikempfehlungen zu kommen, die diese Konvergenz anregen würden.
Und was nun den Zusammenhang von Konvergenz und Wettbewerb betrifft?
In den generellen Strategiepapieren spricht die EU immer von der Wettbewerbsfähigkeit der ganzen EU. Und da müsste man sich auch mal im Klaren werden, ob man wirklich dieses Mittel von Wettbewerb eben verwenden will, um zur Konvergenz zu kommen. Und muss sich dann immer überlegen, wie misse ich denn eigentlich die Wettbewerbsfähigkeit der ganzen EU? Wirklich als Summe der Teile, so wie es jetzt passiert? Oder muss ich da spezifischer reingehen?
Kapitel 4. Die Idee vom Wettbewerb, der zur Wettbewerbsfähigkeit führt.
Die Position, die die EU größtenteils vertritt, ist, dass der Wettbewerb an sich unter den Mitgliedstaaten zu mehr Wettbewerbsfähigkeit führt. Und man sagt einfach, okay, man schaut, dass es fairen Wettbewerb eben innerhalb der EU gibt und dann führt es zu einem Selektionsmechanismus und dann wird alles halt wettbewerbsfähiger.
So Theresa Hager. In vielen Strategiepapieren des Europäischen Semesters oder der Kommission gilt also die Idee, Wettbewerb innerhalb der EU führt zu mehr Wettbewerbsfähigkeit der einzelnen Mitgliedstaaten, die wiederum sich zur gesteigerten Wettbewerbsfähigkeit der gesamten EU addiert.
Was man aber halt sieht, eben aus der Forschung, ist, dass es genau dieser Wettbewerb zwischen den Mitgliedstaaten ist, der nicht dazu führt, dass alle on top kommen, sondern dass es eben auch Verlierer in dem Prozess gibt.
Denn Wettbewerb ist eben auch ein relatives Konzept. In der Wissenschaft gibt es hierzu einen ganzen Forschungsstrang, der sich mit Polarisierungstendenzen in der EU auseinandersetzt. Dabei zeigen die empirischen Beobachtungen, dass eine Konvergenz der Lebensstandards aktuell, wenn überhaupt, für einige osteuropäische Länder beschrieben werden kann. Gerade Länder im Süden Europas fallen aber immer weiter zurück, sowohl relativ zu anderen europäischen Ländern als auch zu Ländern außerhalb der EU. Das wird unter anderem darauf zurückgeführt, dass diese Länder nicht die technologischen Fähigkeiten zu akkumulieren schaffen, um auf diese Weise wettbewerbsfähiger zu werden. So Claudius Grebner.
Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, wir in Europa, wir sind ein Team, wir versuchen jetzt die Länder, die da Schwierigkeiten haben, zu unterstützen bei Technologietransfer, Subventionen etc. Und wir sozusagen als Team Europa wollen gemeinsam relativ besser dastehen als jetzt, sage ich mal, das Team Asien. Aber das passiert eben aufgrund der Art und Weise, wie jetzt im Moment in der EU damit umgegangen wird, nicht. Und am Ende des Tages im Wettbewerb gibt es immer Gewinner und Verlierer. Wenn einem das nicht passt, dann muss man eben sagen, wir lösen es irgendwie anders, wir gehen weg von dem Wettbewerb. Das kann man jetzt natürlich sagen, das ist erstmal unrealistisch und kurzfristig vielleicht auch nicht unbedingt gut. Aber so in der langen Frist muss man sich die Frage natürlich stellen, wo Wettbewerb ist, gibt es Gewinner und Verlierer. Es wird dann oft so zusammengedeichselt. Gerade so die Konsumentinnen gewinnen ja dann am Ende irgendwie alle, weil das ja dann für alle günstiger wird oder alle bessere Produkte bekommen. Aber dann gibt es eben Verlierer auf der Anbieterseite.
Und diesen Umstand, denke ich, muss man halt auch im Auge behalten, wenn man eben von globalen Wettbewerb spricht. Also selbst wenn es dieses Team Europa gibt, dann gibt es immer nur den Rest der Welt und dann wird es auch in dem Wettbewerb Verlierer und Gewinner geben.
Letztlich sind die Widersprüche im Konzept und der tatsächlichen Messung von Wettbewerbsfähigkeit sowie hinsichtlich der Ansprüche und der Realität, was Wettbewerb leisten soll und kann, ganz einfach auch Teil eines politischen Aushandlungsprozesses.
Innerhalb der EU gibt es einfach unfassbar viele Diskussionen zu dem Thema und gerade diese generellen Strategiepapiere, die sind ja das Produkt davon, dass sich Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen Vorstellungen, was jetzt der richtige Weg ist, wettbewerbsfähig zu werden oder was das überhaupt bedeutet, gegenseitig versuchen zu überzeugen mit ihren Argumenten. Und die Kompromissformeln, die jetzt rausgekommen sind, sind mit Sicherheit auch historisch geprägt. Wir sprechen jetzt von einem Semester, was vor allem gebildet wurde nach der Schuldenkrise in Europa. Das war einfach eine Zeit, wo so Sachen wie Beschränkung der Staatsschulden, Austerität, auch Modebegriffe waren und den Diskurs dominiert haben. Und dementsprechend findet sich das natürlich auch wieder im Semester wieder. Und wenn wir jetzt vielleicht eine Zeit haben, wo man ein bisschen davon wegkommt, dann dauert das einfach auch, bis solche gerade rechtlich verbindlichen Regelungen geändert werden.
Sie hörten eine Folge von Wettbewerb in Frage, eine Sendereihe im Rahmen des Forschungsprojekts SPACE, Spatial Competition and Economic Policies, der Johannes Kepler Universität Linz, der Universität Wien und der Wirtschaftsuniversität Wien, gefördert vom FWF. Lisa Buchner verabschiedet sich bis zum nächsten Mal.